Ich habe mir überlegt, was wär denn so ein guter Impuls für euch und auch für mich. Ich merke, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hat es in meinem Leben auch viel Spannung gegeben, viel Anspannung gegeben. Viele Themen, die nicht ganz einfach waren. Auch viel Gutes, das will ich auch sagen. Ich freue mich, dass ich immer noch so gut wie jeden Sonntag predigen kann. Ich liebe Predigen, ich liebe es, unterwegs zu sein, in den Gemeinden zu sein. Und ich freue mich tatsächlich, wie Stefan das vorhin gesagt hat, dass wir noch zusammenkommen können. Das ist eine gute Sache. Können wir dankbar sein, auch Gott dankbar sein und sicher auch diesem Land dankbar sein, wo trotz dieser Corona-Pandemie es möglich ist, dass wir Gottesdienste feiern. Also ist schon was Gutes und wir sollten nicht zu viel jammern, sondern wirklich auch dankbar sein, dass das noch möglich ist und dass wir uns wirklich treffen können. Und dann kam so eine Frage, die habe ich mir noch selten in meinem Leben gestellt. Ich glaube, vielleicht sogar zum ersten Mal so bewusst wie dieses Mal. Denn ich habe einfach mich gefragt, ja, und was brauche ich denn? Ich selber. Und es klingt jetzt erstmal sehr egoistisch. Ich hätte wahrscheinlich schon immer gesagt, das ist auch sehr egoistisch, was brauche ich? Nein, man muss immer fragen, was brauchen die anderen? Aber irgendwie war mir das so. Und ich habe Gott die Fragen gestellt, was braucht denn ich? Das Interessante war, ich hatte eine Woche vorher ein Gespräch mit einer jungen Frau aus unserer Gemeinde in Dagesheim. Die hatte mir mal dann gesagt, du, es gibt eine Predigt, die hat mich damals unglaublich angesprochen und sie begleitet mich bis heute. Eine Predigt, die du 2010 gehalten hast. Und die mich kennen, wissen, ich habe nie ausformulierte Predigten. Also wenn ihr mich heute fragt, gibt es die Predigt ausformuliert, sage ich, no, nee, gibt es nicht. Diese junge Frau hat, nachdem sie diese Predigt gehört hat, hat einfach die Predigt abgetippt, gehört und abgetippt. Und das begleitet sie. Und das Thema dieser Predigt damals war das Thema ganz einfach, die Güte Gottes. Die Güte Gottes. Und ich habe dann wieder mal reingeguckt, so in meine Notizen, alles handschriftlich, nur ein paar Stichworte und habe gedacht, das brauche ich. Es war, als würde mir Gott sagen, was du brauchst, ist nochmal ganz neu die Vergewisserung meiner Güte in deinem Leben. Die Vergewisserung meiner Güte in deinem Leben. Und ich habe gesagt, Herr, ja, tu das. Mach ganz neu deine Güte in mir gewiss. Dass mein Leben sich auf das stellt, was du bist in meinem Leben und was du gibst in meinem Leben, dass ich nicht auf die Spannungen, die Schwierigkeiten, die Wellen und Stürme schaue, sondern dass ich auf dich schauen kann und auf das Gute, das du bist für mich. Und das habe ich jetzt so ein paar Tage gerade durchbuchstabiert und es hat sich was getan in meinem Herzen. Es hat sich was getan in meiner Seele. Und ich glaube, Gott hat es geschafft in mir, in meinem Herzen, seine Güte nochmal gewiss zu machen. Und das will ich euch heute weitergeben. Und es ist mein Gebet wirklich und mein Wunsch von Herzen, jetzt am Anfang schon dieser Predigt, dass Gott das Gleiche auch in euch macht. Dass Gott seine Güte in euch gewiss und fest macht. Denn es ist Gottes Güte, die uns hält. Und jetzt habe ich einen Text aus dem Psalmen, aber vorher eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir ein bisschen springen. Ich meine, dass Jesus, die Jünger, ein Schiff und ein Sturm da ist, das kennen wir aus mehreren Geschichten, oder? Ist so ein ganz normales Bild für Menschen, die viel in der Bibel lesen, im Neuen Testament lesen. Also Jesus, Jünger, Boot und Sturm. Da gibt es einige Geschichten. Und ich habe mir gestern Abend nochmal so durch den Kopf gehen lassen, wie das wohl so war, wenn dann so eine Sache sich ergeben hat. Da war der Sturm, die Wellen, der Wind und diese 12 Leute, die da im Boot sitzen, manche vielleicht auch halb liegen, und die einen, die sich gut auskennen in Sachen Wasser und Meer und Boot und Stürme, und die anderen, die keine Ahnung haben. Also nicht alle Jünger hatten Erfahrung im Boot und bei Stürmen. Ein paar vielleicht schon. Und dann kann ich mir vorstellen, ist ja wie bei uns auch in den Gemeinden. Da waren die, die ein bisschen pessimistischer sind, die haben schon gesehen von Weitem, es wird dunkel, da kommt was auf uns zu. Und haben die anderen sich gemeldet, die in vollem Gottvertrauen gesagt haben, nee, das dauert noch und das geht bestimmt an uns vorbei. Und so hat man darüber gesprochen, aber es wurde dunkler und dann kam der Sturm. Und dann fing die Geschäftigkeit im Boot an. Was muss man jetzt machen? Die einen haben sich nur noch festgehalten, die anderen haben gefragt, kann man jemanden über Bord werfen, damit es leichter wird und wir nicht untergehen? Nein, bestimmt nicht, aber Versteht ihr? Da kommt schon Geschäftigkeit, da ist ein Sturm, das ist nicht irgendwas. Und wenn man die Geschichten liest, dann merkt man, das war wirklich, da ging es um viel. Das war nicht ein kleiner Wind. Und jetzt bekommt eben die Geschäftigkeit so etwas, was auf diesem Boot passiert. Und dann kommen Lösungsvorschläge. Jeder oder die meisten wissen, was man jetzt machen muss. Oder? Das ist wie jetzt auch, man sagt ja, Deutschland hat nicht mehr diese 80 Millionen Trainer, Bundestrainer, sondern Virologen, 80 Millionen. Das hat sich verändert jetzt. Aber dann kommen die ganzen Lösungsvorschläge. Und vielleicht hat es dann auch noch eine Weile gebraucht, bis wirklich genug Wasser im Boot war, bis dann endlich die eigentlich entscheidende Frage kam, nämlich eine Frage, die fast schon ein Bekenntnis ist, ein Glaubensbekenntnis. Wo ist Jesus eigentlich? Wo ist Jesus eigentlich? Jetzt wisst ihr bestimmt, welche dieser Sturmgeschichten ich erwähne, nämlich aus Markus 4. Markus 4, 38 steht dann, und er, dieser Jesus, der jetzt endlich gesucht wird, da heißt es, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Also, wenn ihr ein Geschäft aufmachen wollt, dann würde ich euch empfehlen, solche Kissen zu verkaufen. Solche Kissen, auf denen man schlafen kann, auch wenn der Sturm tobt, da kann man viel Geld mitmachen, oder? Da heißt es ganz einfach, er war hinten im Boot und hat geschlafen auf diesem Kissen. Alles schön und gut, was passiert jetzt? Sie haben gesucht, wo ist er eigentlich, finden ihn da hinten? Und dann heißt es in diesem Vers 38, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister. Ja, sie waren überzeugt, er war der Meister des Lebens, Meister des Himmels und der Erde, er war der Meister der Natur, er wusste Bescheid. Und sie sagen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Ist es egal, dass wir hier untergehen? Kann das sein, dass dir das egal ist? Und ich bin hängen geblieben an diesem Vers und an dieser Frage. Sie sagen nicht, Meister, schnell aufwachen, weil du kriegst das hin. Und sie sagen, Meister, ist es egal, dass wir hier untergehen? Und ich habe denken müssen an dieser Frage, das ist die Problematik der Menschheit von Anfang an. Nämlich, dass es Momente gibt in unserem Leben, auch im Glauben, auch wenn wir voll zu Jesus stehen, indem wir, hoffentlich nur kurz, aber ganz sicher, auch an seiner Güte zweifeln. Seine Güte nicht mehr so präsent ist, wie sie sein sollte. Nämlich wirklich sagen zu können, du meinst es gut mit mir, auch im Sturm. Trotz der Böen, trotz der Winde, trotz der Wellen, trotz des Wassers, trotz des Wetters, du meinst es gut. Hier kommen die Jünger, meinst du es wirklich gut? Ist es wirklich gut mit uns oder sind wir dir egal? Das fängt an in 1. Mose 3, beim Sündenfall. Hinter diesem, was da hin und her geht, hinter dem, was der Teufel versucht und es dann auch schafft, Adam und Eva einzureden, steckt diese Frage auch. Die Frage, meint es Gott wirklich gut mit uns, wenn er uns verbietet, von diesem Baum zu essen? Oder will er uns etwas vorenthalten? Das ist die Grundfrage. Die Grundfrage ist die nach der Güte Gottes. Glaubst du wirklich, glaube ich wirklich von Herzen? Ich meine jetzt nicht so fromm dahergesagt, denn das haben wir gelernt. Wenn ich euch fragen würde, glaubt ihr, Gott ist gut? Das sagt doch jeder. Klar, ja. Das kann man dann auch schnell sagen und hoffentlich in den meisten Zeiten auch so meinen. Aber was, wenn wir wirklich merken, in unserem Innern, so einfach kriegen wir das gar nicht gesagt. Wenn die Seele schwer wird, kennt ihr das? Vielleicht kennt man das hier in Waldstätten gar nicht. Weißt du? Keiner nickt. Wir wechseln das Thema. Ich kenne das. Wenn man sich fragt, wenn ich mich frage, ist es so? So, und jetzt hüpfen wir ins Alte Testament zurück. Aber das Alte Testament ist ja nichts anderes als die Vorbereitung aufs Neue Testament und dadurch eine Spitze, die zeigt, ganz direkt zeigt aufs Evangelium. Und das, glaube ich, ist so auch in Psalm 86. Psalm 86 ist nichts anderes als ein Hinweis, ein Pfeil, der zeigt auf die Güte Gottes. Und mir hat es wirklich geholfen, mich zu vergewissern, dass die Güte Gottes über meinem Leben gilt und steht. Und ich nicht wanken brauche durch die Stürme und Wellen, die in mein Leben kommen können. Sondern da fest bin in Gott selbst und in seiner Güte. Psalm 86, und ich würde am liebsten den ganzen Psalm mit euch lesen und dann auch den ganzen Psalm predigen, aber dann wird es schwierig. Dann kann ich euch sagen, sind wir noch eine Weile hier. Ich werde nur 4 Verse nehmen, die ersten 4 Verse, und dann ein paar Dinge dazu sagen. Psalm 86, die Verse 1 bis 4, da heißt es, ein Gebet von David. Neige, Herr, dein Ohr, erhöre mich. Denn ich bin elend und arm, bewahre meine Seele, denn ich bin fromm. Rette deinen Knecht, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. 4 Verse nur. Wie gesagt, man könnte noch weitergehen und die Liste der Dinge, die man sagen könnte über die Güte Gottes, wäre viel länger. Aber in diesen 4 Versen gibt es 6 Dinge, die gesagt werden über Gottes Güte. Das erste ist, die Güte Gottes neigt sich zu uns. Das zweite, die Güte Gottes erhört uns. Das dritte, die Güte Gottes bewahrt uns. Das vierte, die Güte Gottes rettet uns. Das fünfte, die Güte Gottes ist uns gnädig. Und das sechste, die Güte Gottes erfreut uns. Und jetzt habt ihr gesagt, es war zu schnell, ich konnte mitschreiben oder mitspeichern. Ihr habt es in der Bibel, ihr habt nichts anderes gesagt, als da drin steht. Die gleichen Worte habe ich verwendet, wie da in diesem Psalm stehen. 6 Dinge, die uns zeigen, dass Gottes Güte über uns gilt. Und Stefan, ich wusste es ja nicht, der hat vorhin Psalm 73 genommen, um hier die Einleitung zu machen, sehr, sehr spannend. Genau das ist es. Genau dann komme ich von dem Blick in diese Welt hinein und was diese Welt alles tut und macht und wo man manchmal den Eindruck hatte, als wäre es besser, gottlos zu sein. Aber am Ende doch merkt, es ist die Güte Gottes zu den Seinen, die uns bei ihm bleiben lassen und die uns zeigen, dass es sich nicht lohnt zu wechseln, sondern wirklich bei ihm zu bleiben. Die Güte Gottes neigt sich zu uns, ganz am Anfang in diesem Vers. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der sich gerne und immer wieder zu uns neigt. Wisst ihr, es wäre nicht möglich, zu Gott zu kommen, wenn er sich nicht zu uns herunterneigen würde. Stellt euch mal vor, wir müssten heute Morgen alle hier als Gottesdienst springen, soweit wir können, um so ein bisschen näher zu Gott zu kommen. Lustig wäre es ja, oder? Aber bringen wird es nichts. Und das Christentum, der christliche Glaube, der Gott, der sich in Christus offenbart, ist der einzige weltweit in der ganzen Menschheitsgeschichte, der sich dem Menschen entgegenneigt. Wenn heute viele zu mir sagen, ist doch alles der gleiche Gott, sagt nein, denn an dieser Stelle merkt man, es ist nicht der gleiche Gott. Immer sind es die Menschen, die springen müssen, damit sie irgendwie an Gott kommen. Aber der Gott der Bibel, unser Herr, Jesus Christus, ist der, der sich uns entgegenneigt, der zu uns herunterkommt. Das ist absolute Güte, nicht verdient. Nein, er kommt in diese Welt, setzt sich selbst Grenzen. Er wird klein für uns. Und ich meine mit klein nicht nur, dass er Baby wird, sondern er wird klein, er wird ein Gott, der sich schlagen lässt, der sich anspucken lässt und sogar kreuzigen lässt. Er wird klein für uns. Schwach. Er lässt sich auf uns ein. Er lässt sich auf mich ein, auf dich ein. Und seien wir doch mal ganz, ganz ehrlich. Gucken wir mal in den Spiegel und sagen, was muss das für ein Gott sein, der sich mir entgegenneigt, oder? Ich lese dann sehr gerne immer wieder Psalm 40, die ersten 4 Verse, wo es dann heißt, ich war in dieser grausamen Grube, in dieser schlammigen Grube. Und dann heißt es, und dann hat sich Gott zugeneigt und hat herausgeholt. Ich lese gern diese Geschichte, auch eine Sturmgeschichte von Petrus. Wisst ihr das noch, der überm Wasser ging? Petrus ist überm Wasser gelaufen. Ist der einzige Mensch, der es jemals geschafft hat. Aber nicht lange, oder? Und dann ist er wieder, hat auf die Wellen geschaut, ist wieder versunken. Und dann macht er das, was man machen muss. Das steht schon im Römerbrief. Und dann steht, dass wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Und das macht Petrus. Und er ruft den Namen des Herrn an. Und dann zieht ihn, so heißt es in der Geschichte, zieht ihn Jesus wieder hoch. Warum? Weil sich Gott gerne zu uns neigt. Gott ist gut, heißt, er neigt sich mir zu. Wisst ihr, mir geht es manchmal so. Mir ist es schon so gegangen, dass es mir so schwer ums Herz war, dass ich keine Kraft hatte, mich auszustrecken nach Gott. Aber er hat sich immer zu mir heruntergeneigt. Ist das nicht Evangelium? Ist das nicht gut zu wissen? Jeremia 31,3, ich finde diesen Vers ganz großartig. Da heißt es, der Herr ist mir erschienen von ferne. Warum von ferne? Weil ich bin ja von ihm weggerannt. Nicht er war weit weg, sondern ich war weit weg. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Und das, was Jeremia hier sagt, passiert in Jesus Christus ganz leibhaftig. Gott wird uns nahe. Und dann heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Und jetzt gut hinhören. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Evangelium, wie schön. Dieser gute Herr, er neigt sich zu mir. Also Gottes Güte zeigt sich in dem, dass er sich zu uns neigt. Das Zweite, Gottes Güte zeigt sich in dem, dass er uns erhört. David wusste das, deswegen sagt er das in diesem Psalm. Er ist der erhörende Gott. Und ich sehe dann, das klingt jetzt oder sieht vielleicht sehr menschlich aus, das Bild, aber ich sehe da diesen David so machen, bitte bring dein Ohr zu meinem Mund, damit du hörst, was ich kraftlos dir sagen möchte. Aber es ist der Gott, der sein Ohr zu uns hält, um uns zu hören und zu verstehen und auch zu erhören. Und wie gut, dass das wirklich so ist. Und das finde ich ja das Schöne an dieser Geschichte in Markus 4 bei dem Sturm, aber dann auch hier in diesem Psalm, nämlich, dass es Menschen sind, die eins verstanden haben. Wenn es um die Güte geht, dann muss ich mich an den Herrn der Welt wenden. Die Jünger, die suchen Jesus, vielleicht zu spät und vielleicht auch im Kleinglauben. Jesus muss das immer wieder anmahnen. Aber sie haben es trotzdem richtig gemacht, denn sie haben ihn gesucht. Und das macht dieser Psalmschreiber, dieser David eben auch. Er sagt, erhöre mich. Er neigt sich oder er geht, er wendet sich an den Herrn der Welt. Oh ja, das ist ganz viel wert. Und wisst ihr, manchmal habe ich das vergessen. Ich will ganz ehrlich sein. Da war irgendetwas, was nicht klar war. Und anstatt mich als erstes und vor allen Dingen an den Herrn der Welt zu wenden, habe ich mich vielleicht an einen anderen Herrn dieser Welt gewendet. Nein, Herr, komm du ein bisschen näher. Ich habe dir was zu sagen. Ich krieg's vielleicht nur noch gestammelt gesagt, aber ich brauche ein wenig deiner Güte in deinem Hinhören auf mein Herzensanliegen. Und dann macht es dieser großartige Gott sehr gerne. Er hört und er erhört. Das macht er gerne. Aus lauter Güte. Natürlich, auch das habe ich gelernt, dass dann das, was ich ihm ins Ohr flüstere, nicht immer das ist, was er dann tut. Und ich bin dankbar, dass es so ist. Denn seine Souveränität steht immer noch über all meinen Wünschen, die ich äußern darf. Natürlich. Ich finde es furchtbar, wenn manche Christen sagen, unser Wille ist gar nichts mehr wert. Doch, wir sind gegenüber Gottes und wir dürfen ihm sagen, du, so wie Jesus, wenn es möglich ist, dieser bittere Kelch an mir vorbei. Das war sein Wille, das sagt er. Aber er sagt dann dieses ganz Entscheidende, aber dein Wille geschehe. Ja, unseren Willen ihm sagen, gerne. Das Herzenswunsch äußern, ja, gerne. Er hört auch das gerne, weil wir gegenüber sein sollen. Aber seine Souveränität, sein Wille steht nochmal über allem. Und wie gut, dass ich der Souveränität Gottes mehr vertrauen kann als meinen eigenen Durchblick. Ich habe gemerkt, das ist sehr gut. Und wir dürfen das nicht drehen. Das Dritte, das hier gesagt wird, ist, bewahre mich. Gottes Güte bewahrt. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, er bewahrt mich immer vor allem, was passieren kann. Ich kenne zu viele Christen, die krank geworden sind. Die gestorben sind an einer schlimmen, fiesen Krankheit. Ich kenne zu viele Christen, die wegen ihres Glaubens, und heute ist das ganz normal weltweit, verfolgt werden und umgebracht werden. Und jetzt könnte man sagen, was? Bewahrt Gott die Seine nicht? Doch, trotzdem, Gottes Segen und Gottes Bewahrung ist keine Garantie für ein Leben, das immer gelingt und immer schön ist. Aber es ist erstens eine Garantie seiner Güte dafür, dass ich einen Platz habe, wo ich mich unterstellen kann. Zum Beispiel, wie im Psalm 36 steht, wie köstlich ist deine Güte, Gott. Ihr merkt wieder die Güte. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Und wie gut es ist, wenn auch die Dinge manchmal nicht gleich gelöst sind von Gott her, wenn vielleicht sogar die Situation sich nicht großartig verändert, zu wissen, ich kann unter seinen Flügeln Schatten finden und kann ruhen, ausruhen. Ich habe einen Platz zum Hinfliehen. Nicht wegfliehen, sondern hinfliehen. Er ist meine Zuflucht. Und so könnte ich, ihr kennt sie doch, die Verse aus dem Psalmen, ganz viele zitieren, wo immer wieder deutlich gemacht wird, renne hin zu ihm, da ist Bewahrung, da ist ein Unterstellplatz. Ich weiß nicht, habt ihr früher Wir sind ja alle schon ein bisschen älter, die meisten wenigstens, ein paar Jüngere gibt es schon. Entschuldigung. Aber habt ihr auch Fangen gespielt? Ja? Also ich habe gerne Fangen gespielt, aber ich habe nur dann gerne Fangen gespielt, wenn ich wusste, es gibt auch irgendwo ein Haus, hat man glaubt gesagt, gell? Da kann man hinrennen und dann kann man stehen, da kann einem niemand fangen. Ich habe das geliebt. Oh, ich liebte beim Fangen das Haus. Das war mir das Allerliebste. Ich liebe in meinem Leben als Christus Haus. Der Platz bei ihm, wo ich Zuflucht habe, wo ich ein Dach habe, wo ich geschützt bin. Bewahre mich, ja, bewahre mich im Sinne dessen, dass du mich trotz der Dinge, die mich gerade angreifen, die so schwierig sind, an dir festhalten lassen. Ja, wie gut zu wissen, dass seine Verheißungen gelten. Nur eins will ich euch sagen, ja, seine Verheißungen lassen manchmal auch lange auf sich warten. Das ist so. Das ist so. Und deswegen können wir nicht predigen, wenn du nur richtig glaubst, dann ist morgen alles gut. Nein, nein. Seine Verheißung für mich manchmal zu lange. Aber sie mögen auf sich warten lassen, aber Gott hält, was er verspricht. Gott hält, was er verspricht. Und so war es schon immer. Lange haben die Menschen auf den Messias gewartet, oder? Viel zu lange. Manche haben vielleicht die Hoffnung verloren. Aber dann kam er. Warum? Er war verheißen. Und wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, die Jüngeren wieder wahrscheinlich nicht so arg, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, okay, wenn er morgen kommt, das wäre cool. Er hat es verheißen. Und er lässt vielleicht auf sich warten, aber er wird kommen, er hat es verheißen. Seine Verheißungen der Bewahrung, die magst du heute vielleicht noch nicht sehen, noch nicht entdecken und erfahren, aber sie sind gegeben von dem, der Himmel und Erde in seinem Griff hat. Könnt ihr noch? Wir haben erst die Hälfte. Ah, jetzt nicht mehr so, gell? Ich mache die letzten drei ganz schnell, denn ihr könnt selber einfach lesen, was da drin steht. Eigentlich bedarf es gar nicht vieler Kommentare. Gottes Güte zeigt sich in seiner Rettung. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Am meisten muss mich Gott manchmal vor mir selbst retten. Kennt ihr das auch? Vor uns selbst, vor unseren eigenen Gedanken, vor unseren eigenen Emotionen brauchen wir am meisten Rettung. Und da ist es gut zu wissen, ich habe einen Retter, der mich vor meinen Gedanken, vor meinen Gefühlen, manchmal auch vor meinen schlechten Entscheidungen rettet. Manchmal setzt Gott einen Stoppschild und wir jammern und brutteln und sagen, Herr, wie kannst du nur? Ein paar Jahre später merken wir, wie gut dass es so war. Er hat uns vor uns selbst gerettet. Aber er rettet mich auch vor anderen, die schlecht mit mir meinen. Vor Menschen, die vielleicht hintenrum ungerechtfertigt Dinge über mich sagen, die nicht stimmen. Ich bin froh, dass auch das gilt. Er rettet mich vor mich selbst, vor anderen. Und ich glaube, eine Sache ist ganz entscheidend, selbst wenn wir sie heute gar nicht mehr so im Blick haben. Er rettet mich auch vor dem Feind. Vor dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und der sucht, wen er verschlingen kann. Glaubt ihr, dass das so ist? Das wird so ausgeblendet heutzutage. Aber er ist unterwegs und er sucht es mit allen Tricks. Und ja, jetzt muss ich schön gucken, ich sehe keiner mit Krawatte hier, gell? Denn das Beispiel darf ich so eigentlich gar nicht sagen, aber man muss es richtig verstehen. Aber der Feind kommt nicht immer mit einer bösen Fratze, sondern meistens mit Krawatte. Versteht ihr, was ich meine? Da merkt man nicht schnell, dass es er ist. Da wäre er dumm, wenn er so machen würde. Und gerade dann, wenn es so ist, brauche ich Rettung von Gott her, der mir in einem Hinweis durch sein Wort, durch seinen Geist klar macht, pass auf und mich bewahrt und rettet vor dem Feind. Das nächste, Gottes Güte zeigt sich in seiner Gnade und ach, da müsste ich wieder eine ganze Predigt drüber halten, oder? Wie gut zu wissen, ich bin ein Begnadigter. Und wenn der Bundespräsident nur dann begnadigen kann, wenn jemand gute Führung zeigt, bin ich froh, dass Gott begnadigt, auch bei schlechter Führung. So ist das. Wie gut, dass das steht im Römerbrief, in diesem tollen Vers, in Römer 2, Vers 4 steht, da weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Kennt ihr das? Zur Buße bringt. Es ist Gottes Güte, nicht seine Strafandrohung bringt uns zur Umkehr, sondern seine Güte, seine Gnade, sein Freispruch. Das ist Evangelium, wirklich. Im Psalm 25 sagt der Psalmschreiber, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Mensch, seid froh. Und ich bin so froh, dass Gott keine Liste führt der Dinge, die er schon vergeben hat. Die wäre lang. Bei mir, bei euch nicht. Ich sehe, ihr seid nette Leute. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung, aber jetzt gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Wenn du an mich denkst, großer Gott, dann denke bitte nicht an meine Schuld, sondern denke an deine Gnade und an deine Barmherzigkeit. Und das tut er in Jesus Christus. Wie gut, oder? Wie gut, das zu wissen. Wie gut, dann sagen zu können, es gibt keine Verdammnis mehr für mich, denn ich bin in Christus Jesus. Das ganz persönlich anzuwenden und aus der Gnade heraus wirklich froh an der Güte Gottes werden. Und das ist das Letzte. Jetzt bin ich gleich fertig. Die Güte Gottes schenkt wieder neue Freude ins Leben hinein. Der Psalmschreiber David sagt hier, erfreue mich. Erfreue mich. Ja, ich glaube, Freude ist etwas, was man nicht einfach befehlen kann. Aber Freude ist etwas, was man sich abholen kann. Abholen kann in der Güte Gottes. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen, die preisen dich, heißt es im Psalm 63. Herr, erfülle aus deiner Güte heraus mein Herz, meine Seele, meine Gedanken wieder ganz neu mit Freude. Eine Freude, die nicht hängt, die nicht abhängig ist von meiner Situation und von den Themen, sondern ganz einfach von deiner Gegenwart. Ich rede mal von meiner Lebenserfahrung. Inzwischen mit über 50 kann man das, glaube ich, machen. Davor habe ich mich nie getraut. Aber inzwischen habe ich eins gemerkt, wisst ihr, in Zeiten, in denen große Fragen in meinem Leben da waren, in denen die Fragenzeichen groß, dick und schwer waren in meinem Leben, waren nicht die Antworten Gottes, die es mir leicht gemacht haben, sondern seine Gegenwart. Versteht ihr? Und manchmal, da bleibt er, lässt er uns mit Fragezeichen ohne Antworten zurück. Was hat Hiob nicht alles gefragt? Er kriegt auf seine Fragen keine Antwort. Aber er kriegt klar gezeigt, ich bin da. Und seine Gegenwart macht Hiob ruhig. Und seine Gegenwart bringt Freude in mein Herz. Herr, und wenn nichts anderes mehr geht und wenn ich vieles nicht verstehen kann und wenn ich keine Antworten habe und wenn meine Seele schwer ist, zeig mir, dass du da bist mit deiner Güte und die Freude wird mein Herz übernehmen. Ja, und dann wird das auch der Grund zu wahrer Anbetung. Dass wir Gott ehren können, weil seine Güte unser Herz neu in Beschlag genommen hat. Ich wünsche mir, für mein Leben, für das heute und für das, was kommt. Und ich wünsche euch von Herzen genau das. Und darf ich euch die Hausaufgabe geben, nochmal heute Abend Psalm 86, wenigstens 4 Verse, am besten den ganzen Psalm zu lesen? Und diese 6 Dinge nochmal dort zu finden. Wie gesagt, die sind genau so, wie ich sie gerade gesagt habe. Ich habe nichts großartig interpretiert. Und einfach diese 6 Dinge zu nehmen und zu sagen, ja Herr, darin ist deine Güte begründet und davon will ich leben. Mache mich fest in dir. Dass wir unseren Anker in die Tiefe der Güte Gottes auswerfen. Denn da wird unser Schiff auch bei Stürmen und Winden und Böen und Wellen sicher sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Amen. Ich spreche noch ein kurzes Gebet und dann übergebe ich an Stefan. Guter Herr, und darum bitte ich dich, für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, mach uns fest an deiner Güte. Erfreue uns durch deine Güte. Wir brauchen dich, Herr. Aber danke, dass die Verheißung deiner Güte über unserem Leben gilt. Dass du uns durch diese Güte auch ans Ziel bringst. Von ganzem Herzen danke, in deinem Namen. Amen.